Die hundertste Episode des frisch geschwebelten. Die hundertste Episode des frisch geschwebelten Kölsches neigt sich hier gerade dem Ende bei uns in der Aufnahme. Aber euch steht sie noch bevor. Das Schlimme ist, Martin muss ganz schnell zur Physio, deswegen haben wir gerade gar nicht so viel Zeit, die 100 zu huldigen. Aber schön, dass ihr so lange mit am Start gewesen seid. Aber Martin, worum ging's?
Episode hat mich zerstört, deswegen muss ich mich jetzt einmal durchkneten lassen. Nee, so war es gar nicht. Aber wir haben wieder einiges abgearbeitet. Ich schwelge natürlich in freudigen Erinnerungen an den Dienstagabend. Der VfB holt den ersten Champions League-Sieg, seit ich denken kann. Ansonsten lief es nie so gut für die ganzen deutschen Teams. Wir haben mal wieder 10 Minuten über den VAR und Schiedsrichter diskutiert. Die NBA geht los, die Formel 1 ist zurück und ja, Bengts Packers haben mal wieder gewonnen.
Wir sind fucking real. Es gibt den Super Bowl, aber das Schwelgen, das hört ihr jetzt natürlich in den kommenden Minuten. Viel Spaß damit.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was? Touchdown für New England!
Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Donnerstag 14:34, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch. Man könnte jetzt meinen, wir haben es absichtlich gemacht, um das Bayern-Debakel in Barcelona noch mitzunehmen, aber wir können auch einfach ehrlich sein und sagen, dass Bengt gerade sehr viel zu tun hat und es trotzdem geschafft hat. Hallo Bengt.
Ja, ist ein kleiner Hustle diese Woche, aber so ist es, das gehört manchmal auch dazu. War auch ehrlich gesagt absehbar, dass das diese Woche der Fall sein wird. Nö, aber macht ja auch Spaß. Also gestern ging die Virtual Bundesliga für mich dann auch vor der Kamera wieder los. Ja, und da sind wir natürlich wieder mit am Start. So, entsprechend musste der Podcast dann tatsächlich einmal kurz weichen, aber ja. Natürlich wollten wir auch einfach die glorreiche Rückkehr des Hansi Flick in die Köpfe von Bayern-Fans feiern.
Ja, das ist der eigentliche Grund gewesen. Ich dachte auch einmal kurz drüber nach, ob du, also weil ich habe erst nur die erste Nachricht gelesen, wo du meintest, jo, Mittwoch-Podcast wird schwierig, ob du quasi deswegen verlegen willst auf Donnerstag, weil es ja rein theoretisch ja auch gut gepasst hat jetzt mit der Champions League, die über die Woche stattgefunden hat. Und VBL hatte ich tatsächlich gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil das ja an mir ziemlich vorbeigeht, dadurch, dass ich gerade nicht in Düsseldorf bin. Aber das war natürlich der größere Brocken bei euch auf dem Tisch.
Ja, und dadurch bin ich auch ehrlich, habe ich noch gar nichts von der Champions League gesehen. Weder gestern noch vorgestern. Also, ja, wobei, vorgestern stimmt nicht ganz. Ich habe mir die Highlights angeguckt von Borussia Dortmund. Also, diese Champions League-Woche. Du kannst es niemandem erzählen, dass der einzige deutsche Sieg vom VfB Stuttgart in Turin oder was zu Hause? Nee, war in Turin, oder? In Turin stattfindet. Vom VfB. Die Bayern verkacken, Dortmund verkackt, Leipzig packt's nicht, Leverkusen packt's nicht, aber der glorreiche VfB. Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Und ich konnte kaum bis gar nichts davon sehen. Das ist sehr enttäuschend. Aber ich hatte trotzdem einen lustigen Dienstag und Mittwoch, so deswegen ist alles okay.
Okay, aber dann ist bei mir jetzt ein großes Fragezeichen im Kopf, weil ich wollte das jetzt eigentlich mit dir im Podcast ausdiskutieren. Wer hat dann gestern auf unserem DAZN-Account geschaut, wenn du es nicht warst? Und ich auch nicht, weil man eben nur mit einem Account ja aktuell schauen kann.
Das ist eine gute Frage, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich muss mal überlegen, habe ich gestern parallel irgendwas... Nee, da müssen wir mal unsere Geräteliste durchgucken. Aber naja, schauen wir mal. Wird schon irgendwie.
Irgendein Fatzke hat sich bei uns reingesneakt, weil ich habe dann auch meinem Bruder mal geschrieben, der rein theoretisch die Accountdaten hat. Der meinte auf jeden Fall, nee, er ist es nicht. Ich war es nicht. Du warst es auch nicht. Also zeig dich zu erkennen, wer bei uns im DAZN-Account drin ist. Absolut. Also wenn wir jetzt gerade eh schon beim Thema sind, ist es eine Frechheit, 20 Tacken mehr zu verlangen, bloß dass man da ein zweites Gerät reinlässt. Also wie so viel, was bei denen eben preislich schief läuft, aber das ist ja quasi nur nochmal die Spitze.
Ja gut, aber müssen wir uns wirklich nochmal über die DAZN-Preispolitik unterhalten? Also,
nein, haben wir schon. Das haben wir schon zuhauf gemacht.
Seit 3 Jahren ein durchgekautes Thema. Es ist sehr, sehr nervig. Aber ja, entsprechend kann ich gar nicht erzählen, warum es so bodenlos war, was die Bayern da gemacht haben. Aber ach komm, bevor wir gleich mit Fußball reinstarten, gebührt es sich natürlich trotzdem erstmal zu fragen, wie es dir überhaupt geht, Martin? Wie ist es dir?
Oh, mir ist es wirklich gut gerade. Ich bin in den ersten Zügen meiner Bachelorarbeit. Oder bin jetzt quasi da mal.
Was? Also
da, in den ersten Zügen meiner Bachelorarbeit trifft es aber auch ganz gut. Noch nicht angemeldet, einfach mal ein Thema jetzt rausgesucht und so ein bisschen die. Also in der Phase, wo es rein theoretisch Spaß ist, das falsche Wort, aber wo es noch nicht nervt. Also weil du quasi noch keinen wirklichen Druck hast.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja, Volleyball Bundesliga ist aber gerade auch jetzt, sage ich mal, in ruhigeren Fahrwassern angekommen. Also da ist jetzt diese Hustle, den wir in den letzten Monaten quasi auch immer wieder besprochen haben, zum Saisonstart auch abgeebbt. Deswegen, ich kann mich gerade echt nicht beklagen.
Ja, letzte Woche habe ich dich ja ein bisschen damit überfahren, dass ich ja tatsächlich am Wochenende auch mal Volleyball-Bundesliga geguckt hatte. Wie lief der Start jetzt in die neue Saison? Alles beim Alten, die Brs sind wieder am Rasieren und dahinter gibt es zwei, drei Contender oder läuft mal ein bisschen was anders diese Saison?
Ja, sportlich ist es, glaube ich, dass die Brs wieder am Rasieren sind und die Contender sich noch so ein bisschen suchen, aber die wird es auf jeden Fall geben. Lüneburg ist sehr, sehr gut gestartet. Freiburg als Aufsteiger haben jetzt am Wochenende das allererste Mal verloren, ansonsten davor viermal gewonnen. Das ist so ein bisschen die kranke Storyline gewesen in den ersten Wochen. Und dann ist es natürlich aber aus unserer POV auch in dem Sinne ein bisschen anders, dass ich nicht mehr jedes Wochenende jetzt Volleyball-Bundesliga quasi live vor der Kamera mache, was ich auch sehr, sehr genieße, sondern quasi mir so ein bisschen mehr... Man könnte es jetzt irgendwie sagen, Highlights picken darf, aber so ist es dann auch. Und jetzt zum Beispiel am Wochenende dann in Friedrichshafen, aber auch in der Halle. Also wir sind weg von vielen Studio-Berichterstattungen, sondern auch hin zu Live-Berichterstattungen in der Halle, was ich sehr, sehr geil finde. Und dadurch auch, weil das ist auch kein Geheimnis, letztes Jahr war es schon extrem viel. Jedes Wochenende Studiosendung. Da verliert man auch und natürlich am Ende ist es, also es ist ein geiler Job, der extrem viel Spaß macht, aber aus der Menge wird dann auch irgendwann einfach mal nur Arbeit. Und das ist es aktuell vielleicht nicht mehr, zumindest auch zum Saisonstart, dadurch, dass du jetzt nicht mehr jedes Wochenende im Einsatz bist, sondern dir so ein bisschen auch deine Wochenend-Highlights rauspicken darfst, freue ich mich nochmal mehr als vergangene Saison, wenn es denn quasi immer hingeht. Und jetzt sehe ich Flo Treiber, wie er da hinten auftaucht und in die Kamera grinst.
Steht ein bisschen und lässt einfach sein Treiber lächeln, mal hier unseren Podcast bereichern. Aber ist doch geil, also dass ihr dann jetzt auch ein bisschen durch die Nation jetten dürft und quasi auf eurem persönlichen Lothar Matthäus und Wolf-Fuß-Trip seid, jedes Topspiel in der Fußball-Bundesliga mitnehmen. Aber ist doch ganz geil, also ist eine gute Neuerung. Hat natürlich aber auch zur Folge, dass wir dich hier in Düsseldorf einfach auch krank vermissen. Wann warst du überhaupt das letzte Mal hier? GBT?
Ja, das ist jetzt auch übertrieben. Wir haben ja vor 2 Wochen, habe ich glaube ich, mit Yannick Konferenz gemacht und auch in 2 Wochen bin ich wieder mit Yannick da. Aber das haben wir, also ist wirklich die große Neuerung quasi oder die große Änderung dann auch in meinem Alltag, weil ansonsten war es ja quasi schon in den letzten 12, 15, 20 Monaten so, dass ich meine Wochenenden hochprozentig in Düsseldorf verbracht habe. Und jetzt bin ich, wenn überhaupt, einmal im Monat da. Und ja. Also ist einfach eine Änderung. Ich sage jetzt nicht, dass es schlechter ist, ich sage nicht, dass es besser ist, sondern es ist einfach anders. Aber ich hab mich schon daran wieder gewohnt und das ist ja auch nichts Neues. Ich glaube, spätestens im nächsten Jahr, wenn ich dann auch mal mit der Bachelorarbeit durch bin, dann werde ich häufiger in Düsseldorf oder werde ich dann auch sehr, sehr wahrscheinlich für immer, zumindest mal jetzt für eine Zeit in Düsseldorf sein.
Oh, also für immer ist ein langes Wort, ne?
Das, ja, für immer ist, ich dachte, ist das falsche Wort. So cool, also so geil finde ich Düsseldorf dann auch nicht.
Ja, noch nicht. Wenn du dann erstmal hier bist und wenn du erstmal mein top eingerichtetes Wohnzimmer siehst, dann willst du ja auch gar nicht mehr weg. Also,
Digga, da wollte ich jetzt eh noch mit dir drüber reden, über dein neues Wohnzimmer. Also du hast dich ja so ein bisschen dahin verändert vom reinen Fußballblogger hin zum Lifestyle-Content-Creator. Ich habe gesehen, du hast dir einen geisteskranken Tisch da zusammengebaut mit so einem Spiegeleffekt. Oder? Dann hast du dir jetzt so eine Weltkarte an die Wand gepackt, die leuchtet. Also wo kam das plötzlich her?
Ja, ich hatte sowieso schon die ganze Zeit Bock, mein Wohnzimmer einzurichten und es lebhaft zu machen. Aber so die ersten 5 Monate, die ich hier in Anführungsstrichen gewohnt habe, war ich ja sowieso kaum zu Hause. Also fairerweise ging es tatsächlich direkt los am ersten Wochenende, was ich hier frei in Düsseldorf verbracht habe. Und es war Anfang Oktober. Also die ersten 20 Wochenenden die ganze Zeit halt immer unterwegs gewesen. Und jetzt gerade habe ich dann halt auch mal Zeit gehabt für solche Projekte und mich da dann auch sehr drüber gefreut. Nö, und diese Weltkarte, das war auch wirklich ein einziger Pain, ne? Also ich habe die bestellt, die kam aus dem Ausland angeliefert, ich warte 3 Wochen auf dieses Scheißpaket, wann kommt's an? Wenn ich in fucking Bosnien bin. Ja, toll. Perfekt. Vielen Dank. Und dann musste ich halt auch noch Zoll zahlen. Deswegen konnte es auch nicht an den Nachbarn abgegeben werden. Und das war wirklich ein einziger Pain, das dann irgendwie dann noch abzuholen. Aber ja, hat dann alles funktioniert. Auf diesen Sofatisch bin ich besonders stolz. Also da bin ich ehrlich, den habe ich vor ein paar Jahren mal auf TikTok gesehen. Und dachte mir, ey, wenn ich irgendwann mal genug Platz in meinen Räumlichkeiten habe, dann ist das Erste, was ich tue, mir diesen Sofatisch zu bauen. Und gut, ist auch ein bisschen teuer, sich so einen Kram zusammenzubauen, weil alleine dieser Spionspiegel, den ich mir dafür bestellen musste, hat, glaube ich, irgendwie 140 € gekostet. So,
und deswegen, das ist eine Menge Geld.
Ja, absolut. Und deswegen, genau, musste das dann halt alles noch passen. Nö, aber sobald das dann alles irgendwie möglich war, habe ich mich direkt daran gesetzt. Und ich bin jetzt Heimwerker.
Also das ist die nächste Frage. Wer jetzt nicht weiß, über was wir reden, der sollte mal bebankt auf dem Instagram-Account vorbeigucken. Weil also gerade der Tisch sieht wirklich geil aus. Vor allem aber, hast du, weil das ist bei dir zumindest oder bei mir noch nicht angekommen, bist du so jemand, der so einen handwerklichen Daumen hat? Also der quasi zu Hause das, was er irgendwie hinkriegt und das ist dann auch eine ganze Menge selber macht?
Ja, safe. Also ja, okay. Das aber auch schon seit jeher. Also das habe ich von meinem Papa ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, der wirklich aber auch alles macht. Also ich glaube, das Einzige, was er nicht repariert, ist ein Automotor. Aber ansonsten packt er wirklich zu Hause alles an. Der hat auch, glaube ich, in seinem Leben schon 17 Holzterrassen fürs Haus gebaut. deswegen dahingehend immer geholfen. Bisschen was mitgenommen. Ich bin wirklich auch einfach trotzdem noch nicht gut in dem, was ich tue, weil ich weiß nicht warum, aber meine Schnitte, die ich mit der Säge gemacht habe, die sind krumm und schief und das, obwohl ich mir eigentlich eine Hilfe gebaut habe, aber naja, so lernt man halt. Nö, aber mir macht's auch Spaß, so einen Scheiß dann einfach selbst auszuprobieren. So, und dann auch mal zu scheitern, aber dann auch wieder neu anzusetzen und zu lernen dabei. So, das ist dann schon auch was Cooles und gibt dem Ganzen natürlich auch einfach so einen persönlichen Touch.
Gerade sagen, und also ist, finde ich, eine geile Fähigkeit, solche Sachen selber zu können. Also ich würde mich da eher am unteren Ende der Fahnenstange einsortieren, was so handwerkliche Begabtheit angeht. Aber ich finde das, also ich finde es ein cooles Feature, wenn man so Zeug selber machen kann. Und es ist auch einfach, so wenn du, also gut, eine Lampe wechseln kann ich jetzt auch noch, aber wenn du so handwerkliches, also das brauchst du ja immer, entweder wenn du eine eigene Wohnung hast oder keine Ahnung, jetzt wenn du mal bei Freunden irgendwie helfen musst, dann ist das ein cooles Tool zu sagen, ey, du musst jetzt nicht irgendwie Handwerker XY für eine also sehr, sehr hohe Mark daran holen, sondern kannst das irgendwie selber machen. Deswegen, also GG an dich. Und dann auch natürlich gut, dass du in meinem Freundeskreis bist, weil sollte ich dann irgendwann mal in Düsseldorf wohnen, dann werde ich natürlich auch keinen teuren Handwerker für eine Mark ranholen, sondern würde sagen, bankt, mein Lieber, kannst du mal hier das und das probieren.
Ey, für eine Pizza und ein Bier mache ich sehr, sehr vieles. Also du würdest dich wundern, was da bei mir alles geht. Also man muss dazu dann ja natürlich auch immer sagen, also es ist dann nicht die A-Plus-Lösung, sondern vielleicht halt auch die B-Lösung, die dann dabei rumkommt.
Ja,
aber
das muss ja auch nicht.
Ja, aber ich finde die B-Lösung manchmal auch schön. So, die ist dann auch ein bisschen sympathisch. Also ist ein bisschen ehrlicher, als wenn es dann der Premium-Profi-Handwerker gemacht hat. Also nö, ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Nicht so zufrieden sind wir mit der Ausbeute der deutschen Mannschaften in der Champions League. Ich glaube, so offen und ehrlich kann man sein, weil...
Oh, ich bin sehr zufrieden, sage ich dir, wie es ist.
Ja gut, aber du kannst doch nicht mit... sind es am Ende 4 Punkte geworden? Ich glaube... Nee, niemand hat sonst
Punkte. Sind am Ende 4.
Warte, ja, doch, Leverkusen hat unentschieden gespielt. Ja, stimmt. Ja, also 4 Punkte von 15 möglichen. Boah, weiß ich nicht.
Ja gut, ist ja kein Geheimnis, dass mir das relativ egal ist, wie die anderen 4 gespielt haben. Dadurch, dass mein Dienstagabend wirklich... Ja, natürlich ist das, warum, was soll das für eine Quatschmeinung sein? Wenn Hannover 96 irgendwann mal Champions League spielt, bankt, dann juckt es dich auch nicht, wie die anderen 4 Mannschaften spielen. Es hat mich sogar so wenig gejuckt, dass ich, wie gesagt, kein anderes Spiel so wirklich gesehen habe. Die Bayern habe ich mir gestern, oder wollte ich mir gestern eigentlich gerne angucken, aber dann war ja irgend so eine Zecke in unserem DAZN-Account drin. Leverkusen habe ich die letzten Minuten beim Essen so ein bisschen geguckt und Dortmund war, wie gesagt, schwierig und Leipzig fangen jetzt nicht an, aber wir können gerne anfangen mit dem VfB, von dem du, wie gesagt, nichts gesehen hast, der, nochmal, ich finde, die Geschichte geht vorher los. Stuttgart in der Bundesliga, Topspiel bei den Bayern gewesen. Ich habe es ja schon im letzten Podcast erzählt. Wieder mit der gesamten alten Schulklicke geguckt, um vielleicht dieses eine Mal endlich hier mit einem Sieg aus diesem Duell rauszugehen. Natürlich wieder keine Chance gehabt, auf die Fresse bekommen. 4-0 in München verloren mit. Also wieder eines der schlechtesten VfB-Spiele in den letzten 12 Monaten. Auch weil da sehr, sehr viele Gute dabei waren, aber das war gar nichts. Und dann am Dienstag einfach ehrlich das deutlich bessere Team gegen Juventus Turin gespielt, wo ich mir wieder so denke, ey, Fußball kann so geil sein. Wie kannst du 3 Tage davor wirklich 0,0 Chance gegen die Bayern haben und dann fährst du zu einem Team nach Italien, das bis dato in der Liga ein einziges Gegentor kassiert hat und du spielst sie einfach an die Wand. Nichts anderes war's.
Ja, absolut. Also von dem, was ich gesehen habe, war ich tatsächlich auch begeistert. So, ich habe in der 82., als es dann im Chat einmal hieß, Strafstoß für Stuttgart, habe ich natürlich mal einmal eingeschaltet und da dann auch drauf geguckt. Ist im Endeffekt ein verschossener Elfer gewesen, aber 10 Minuten später fällt dann ja tatsächlich trotzdem noch die Bude. Und ich glaube, es gab ja sogar doch noch mal ein Abseitstor. Also Undaff war es dann, glaube ich. Der
ja, kein Abseits, war ein Handspiel, das kannst du schon wieder anfangen. Also wir werden nachher noch über Schiedsrichterentscheidungen reden. Das ist Also es ist keine krasse Fehlentscheidung für mich. Für mich ist es trotzdem kein Handspiel. Aber das, was du sagst, es war ja quasi ein Spiel, wo also von den Ergebnissen her alles gegen den VfB gelaufen ist. Du kassierst, du kassierst eine Fehlentscheidung beim Tor entgegen dich, verschießt den 27. Elfmeter in dieser Saison, um dann aber am Ende halt trotzdem dieses Ding zu ziehen. Und das ist, also das ist eigentlich, was normalerweise nicht passiert.
Ja, nö, das stimmt schon. Also vor allem halt nicht gegen Juventus Turin. Ne? Also fairerweise muss ich auch sagen, ich habe Juve jetzt noch gar nicht verfolgt, wie die in diese Saison reingestartet sind. Aber also wir reden ja trotzdem schon über Juve. Also eine der größten Mannschaften, die es auf diesem Planeten halt gibt. Und dann kommt da halt mal so ein schöner schwäbischer VfB an und ja, putzt die Turiner da dann mal aus dem eigenen Stadion raus. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll. Dann lass uns aber auch mal über diese Handspielsituation reden, weil da habe ich tatsächlich eine Meinung zu, die, und du weißt, ich supporte immer die deutschen Teams in der Champions League und bin der Erste, der mich da.
Ich weiß wahrscheinlich auch, in welche Richtung deine Meinung geht. Und die ist sicherlich nicht falsch, aber deswegen führ gerne mal aus.
Ja, ja, also da geht's ja darum, dass im Torerzielungsprozess eine Hand mit im Spiel war und es ist unmittelbar vor diesem Treffer, also ich werf da Undaf überhaupt keine Absicht vor, sein Arm bewegt sich null, also der steht die ganze Zeit, aber wir haben uns auf diese Regel geeinigt, okay, sobald im Torerzielungsprozess eine Hand involviert ist, darf das Tor nicht zählen. Ey, und damit komme ich klar. So, das ist eine klare Regel. Es ist eindeutig definiert, okay. Unmittelbar im Torerzielungsprozess bedeutet 1, 2, 3 Kontakte vor dem Tor, aber jetzt nicht, wenn der in einer anderen Spielhälfte passiert. Und im Endeffekt beim Fußball geht es darum, einen Treffer zu erzielen mit einem anderen Körperteil als mit dem Arm. So, und dann kann ich mich auch sehr darauf verständigen, dass es heißt, okay, wenn im unmittelbaren Torerzielungsprozess eine Hand mit dabei ist, dann ist es kein Tor. In dem Moment bitter, aber trotzdem meiner Meinung nach eine richtige Regelauslegung, weil es im Endeffekt endlich mal Klarheit reinbringt in eine Regel, die sonst sehr, sehr undurchsichtig ist.
Ja, ich will die Diskussion jetzt auch gar nicht groß aufmachen. So wie du es erklärst, ist es absolut richtig. Ich finde die Regel halt nur also schlecht in diesem Sinne, dass du sagst, egal wie die Hand da irgendwie am Ball ist, dass das Tor nicht zählt. Ich weiß, der Einfachheit halber ist es gut so und man wünscht sich diese Einfachheit in vielen, vielen Fällen. Ich finde sie da aber einfach zu kurz gedacht, weil wenn du die Szene siehst, die Hand ist angelegt und das geht nicht mal irgendwie dahin und dann kriegt er den Arm da oder kriegt er den Ball da irgendwie oben an Oberarm, Schulter so und also das ist für mich halt einfach kein Handspiel. Aber ich weiß, was du meinst und es ist also in dem Sinne einfach, dass es die Regel gibt, so ersparst du dir rein theoretisch die ganzen Diskussionen als Fußballfan oder gerade dann als Fußballfan der Mannschaft, die das Tor also erzielt, denkst du dir, wie kann das ein Handspiel sein? Und dann der Punkt, der Undorf ja gesagt hat, wenn das Ding im Mittelfeld passiert, wird es in keiner Welt gepfiffen und da bin ich bei ihm, das ist in keiner Welt ein Handspiel. Ja. Wenn es eben vorm Tor ist, dann wird es abgepfiffen und da finde ich, mache ich das Fragezeichen hinter, ob das dann richtig sein kann, aber so wie du es gesagt hast, Die Regel ist so und in dem Sinne hat der Schiedsrichter keinen Fehler gemacht. Ich hinterfrage einfach nur so ein bisschen die Regel, aber da gab es am Wochenende deutlich, deutlich schlimmere Fehlentscheidungen und ich muss mich nicht drüber ärgern, weil sie ja hinten raus das Spiel trotzdem gewinnen.
Ja, und das ist ja auch so ein ewiges Thema, ne? Ist ein Foul im Mittelfeld immer auch gleich zu bewerten, wenn es direkt vorm Tor passiert, weil da ist dann ja auch immer so die Frage, okay, ist zwar ein Foul, aber reicht das für einen Elfmeter? So die Diskussion, wie oft wird die halt aufgemacht? Müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, können wir uns wahrscheinlich in 2 Wochen wieder drüber unterhalten, wenn es den nächsten bodenlosen Referee-Call gibt. Den nächsten bodenlosen Referee-Call gab es dann tatsächlich auch mal gegen meine 96er. Ich darf jetzt auch mal gegen den Schiri ranten. Weil also Hannover spielt zu Hause gegen Schalke, wir führen 1-0 und GGs an Kees van Wonderen, der neue Schalker Trainer, der es schafft bis zur 88. Minute den Schalkern wirklich so krass die Spielidee auszutreiben, dass bis dahin kein einziger Torschuss auf den Kasten von Ron-Robert Zieler kommt. Und dann gibt es glaube ich Anfang der 80. Nochmal eine Chance für Hannover, langer Ball von Zieler raus. Ich glaube, Havard Nielsen ist es, der den Ball dann in Richtung Jessica Ngankam schickt und dann wird plötzlich abseits gepfiffen. So, Ngankam macht die Bude und dann nimmt der VAR dieses Tor zurück. Und keiner weiß, warum dieser Treffer zurückgenommen wurde. Also ich glaube, schlussendlich gab es da eine offizielle DFB-Erklärung, aber die halte ich auch für Müll. Du hast sie ja irgendwie nachgeguckt, oder?
Ja, die offizielle Erklärung ist, dass Ngankam, der das Tor macht, am Ende abseits steht, aber der für mich und glaube ich auch für niemanden wirklich aktiv bei der Entstehung mit eingreift und ich weiß, also als 96-Fan musst du dich jetzt auch nicht drüber aufregen, weil ihr das Spiel hinten raus gewinnt, aber das ist für mich wieder eine weitere VAR-Entscheidung, wo ich mir also die Haare rauf und frage, Digga, das Ding macht wirklich alles, aber es macht diesen Fußball nicht fairer, und wenn wir jetzt gerade schon beim Punkt sind, finde ich okay, dass wir es aufmachen, dann also springen wir zu deiner zweiten Lieblingsmannschaft, zu Bayern 04 Leverkusen. Und also da glaube ich mittlerweile auch irgendwann einfach an höhere Mächte, weil was Jonathan Tader in der Nachspielzeit gegen Etiquette macht, ist alles aber kein normaler Move beim Fußball, wenn er den quasi, also auch die Situation muss man irgendwie gesehen haben, Tor ist leer, weil sich Radetzky und Tah über den Haufen laufen, und dann läuft Etiquette quasi aufs leere Tor zu, kriegt von Tah einen Stoß, weil er eben in der Luft ist, und für mich ist es eine klare rote Karte und ein Elfmeter und es gibt einfach gar nichts. Und da frage ich mich wieder, Digga, wie kann es denn sein, dass 99,5% der deutschen Fußballlandschaft auf diese Szene gucken und nicht eine Millisekunde nachdenken müssen, sondern eben wissen, ey, das ist ein klarer Elfmeter. Und da sitzen Leute, die wahrscheinlich schon 1 Million Fußballspiele geguckt haben und dafür sehr, sehr viel Geld bekommen und eine sehr, sehr gute Ausbildung in diesem Schiedsrichterwesen genossen haben, und kommen da einfach mehrheitlich auf diese Entscheidung, diese Szene nicht zu unterbrechen. Und ich verstehe es nicht mehr. Ich kann es nicht nachvollziehen und kann es mir auch selbst nicht erklären.
Ja, vor allem, weil es für mich in der Szene ja auch zwei Parameter gibt, die du da eigentlich zum Strafstoß führen lassen kannst. Also zum einen steht Ekitike da in der Luft und Jonathan da geht ihn an. Da kannst du, oder also da ist sich Fußball Deutschland auch schon einig, das ist ein Strafstoß und rot. So. Ich glaube persönlich nicht, dass es die Bewegung von Tah ist, die dazu führt, dass Ekitike nicht mehr da an den Ball kommt, so, weil der verschätzt sich sowieso schon beim Absprung und springt unterm Ball her. Ja, aber Tah berührt ihn in der Luft und beeinflusst zumindest mal die Luftflugbahn von Hugo Ekitike. Dann kommt er zu Fall und danach tritt Tah ihm nochmal auf die Brust. So. Und ja, das sind halt, also das sind zwei Punkte, wo du sagst, okay, für einen der beiden musst du dann halt Elfmeter geben. So, ist am Ende scheißegal. Aber ja, also es kann nicht sein, dass ein Jonathan Tah da weiterspielt und nicht mit Rot vom Feld geht und Frankfurt vor allem da auch um den Punkt gebracht wird. So, Leverkusen gewinnt das Ding am Ende 2-1. Schlussendlich in der Situation muss es Strafstoß geben, Punkt. Also da muss ich dann leider auch meine Leverkusen-Brille abziehen.
Und mittlerweile, sage ich dir auch ehrlich, macht mich diese Diskussion müde, weil nochmal, wir sitzen jede Woche hier und ich habe mir jetzt natürlich auch so ein bisschen die Ausschnitte, weil Knut Kircher, aktueller DFB-Schiri-Boss, saß dann am Sonntag im Doppelpass und das geht mir auch so auf den Sack, dieses, ey, man gesteht sich keine Fehler ein, sondern setzt sich da wirklich Woche für Woche hin und der DFB schickt Pressemitteilung um Pressemitteilung raus, warum diese Entscheidung richtig war, warum der VAR da nicht eingegriffen hat. Und es ist wirklich dieses Pippi-Langstrom-Syndrom, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, und es wird sich einfach immer aus jeder Situation irgendwie rausgeekelt und mit irgendwelchen Paragraphen dann um sich her geworfen, wo wir mittlerweile längst nicht mehr beim Sport sind. Und also ich sehe kein Ende. Wo sollen wir denn mal irgendwann noch die Kurve kriegen? Sondern ich glaube, wir haben dieses gesamte VAR-Thema leider einfach verloren. Und wobei, ich habe jetzt gelesen, ich habe gelesen, in Italien, in der dritten Liga machen sie es jetzt mit Challenge-System. Das finde ich, also da haben wir ja schon häufiger gesagt, dass wir da Fan von wären.
Ja, also ich glaube, Serie C ist es und irgendwo bei den Frauen im U20-Bereich, bei einer WM oder sowas, wurde es auch mal getestet. Ja. Ist, glaube ich, auch das Einzige, wie wir da überhaupt noch irgendwie über eine Lösung sprechen können, weil es ist inzwischen so ausgeartet, du kriegst es nicht mehr eingefangen. So, egal wie du das versuchst jetzt zu regulieren, es ist nicht mehr einzufangen. Der VAR hat sein Eigenleben entwickelt. Also, der ist kurz davor, eine Krebszelle innerhalb des Fußballs zu werden und sich da dann halt immer noch weiterzuentwickeln. Und ich glaube halt wirklich, dass du dem Kölner Keller jegliche Autorität entziehen musst, weil es auf der anderen Seite auch erstmal überhaupt dem Schiedsrichter seine Autorität wiedergibt, weil es dem Schiedsrichterassistenten überhaupt mal wieder irgendeine Bewandtnis gibt, zu einem Fußballspiel zu fahren. Also der ist die größte Marionette, vor allem der auf der 2. Also derjenige, der sich dann um die Wechsel und sowas kümmert, okay, geschenkt. Wobei, dafür haben sie ja auch einen vierten Offiziellen. Aber also ich weiß ja auch sonst nicht, wie du das überhaupt noch einfangen willst und wie du dem Schiri mal erklären willst, okay, was du jetzt entscheiden kannst, das hat auch Bestand. So, und dann hat jeder halt pro Halbzeit einmal eine Challenge und dann ist es auch nicht mehr so, dass automatisch oder vielleicht jedes Tor darf überprüft werden. Okay, aber Foulspielsituationen, die unterliegen komplett dem Schiedsrichter. Gelbe, rote Karte, alles unterliegt dem Schiedsrichter und du kannst es halt nur challengen. So, und wenn du deine Challenge vertan hast, dann Pech gehabt. Aber also das ist ja auch wirklich einfach kompletter Quatsch, so wie es jetzt gerade ist. Und ich sehe auch einfach keine Lösung. Ich sehe keine Zukunft, bis auf dieses Challenge-System.
Nö, aber so haben wir ja immer jede Woche 10, 15 Minuten, die wir auf jeden Fall schon mal podcastfüllend mitnehmen können. Wir waren eigentlich bei der Champions League. Lass uns einmal nochmal zurück zur Champions League gehen, bevor wir da weitergehen. Also Stuttgart haben wir geredet, deswegen, ich weiß nicht, willst du erst der BVB oder erst die Bayern machen, die es beide in Spanien nicht auf die Reihe bekommen haben?
Ich hatte gerade schon eine tolle Überleitung mit irgendwelchen Fehlentscheidungen, von denen du gerade geredet hast, weil die größte Fehlentscheidung, die ist immer noch in der 55. Minute, Waldemar Anton für Jamie Beino Gittels zu bringen und dann reagierend auf zwei Tore, weil das mit der Systemumstellung noch nicht geklappt hat, noch defensiver zu wechseln. Daniel Mahlen raus, Pascal Groß rein. Ups, wir haben 5-2 verloren. Vielleicht ist ja gar kein Offensivdrang mehr da und Real Madrid spielt uns jetzt an die Wand. Also Nuri Sahin setzt den Edin Terzic Terrorfußball wirklich 1-1 fort.
Ne, ich fand vor allem das Spiel relativ spannend, weil ich natürlich nichts mitbekommen habe, außer das Halbzeitergebnis, außer das 2-0, weil ich währenddessen, also ich habe beim VfB-Spiel, ich habe relativ viel Fußball geguckt und wenig irgendwie nebenher am Handy gehangen. Das passiert auch nicht mehr so häufig, aber das Spiel hatten wir irgendwie bekommen. Wie gesagt, Champions League-Spiel ist für mich maximal besonders. Und deswegen, ich habe nichts von diesem Dortmund-Spiel mitbekommen, außer eben, also einmal in der Halbzeit, wo es dann bei Saison kam, ey, der BVB führt 2-0 in Madrid, da dachte ich mir schon so, oha, nicht schlecht, aber auch, wie gesagt, Stuttgart hat in Madrid auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und Real ist eben rein theoretisch noch nicht dieses Real, wo sie einfach jedes Spiel gewinnen und dann kommen nach dem Spiel ja einmal so die Ergebnisse durch und dann steht es plötzlich 5-2 und du denkst so, okay, was ist da schiefgegangen, hab dann natürlich im Nachhinein auch einmal so ein bisschen die Highlights geguckt und diesen Wechsel mitgenommen und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Es ist doch dumm und naiv zu denken, dass du, wenn du dich anfängst, in der 55. Minute irgendwie hinten reinzustellen, das geht gegen Real Madrid nicht gut, Mann. Und das ist keine Neuerung.
Ja. Und vor allem ist es ja auch dieses Thema, dass dann Nuri Sahin sich dagegen stellt, nee, war halt nicht die Technikumstellung, sondern wir haben keinen Zugriff bekommen. So, ja, okay, gut, aber vorher hattet ihr Zugriff, bis ihr dann halt eure Taktik umgestellt habt. Und ja, es kann auch gut sein, dass du dieses Spiel trotzdem noch verlierst, wenn du diese Wechsel nicht unternimmst. So, wenn du in der 55. Offensiv bleibst, weil es am Ende immer noch Real Madrid ist und die mit einem Vinicius Junior, die mit einem Kylian Mbappé, mit einem Jude Bellingham verdammt gut und in der absoluten Weltklasse aufgestellt sind und denen es immer zuzutrauen, ein Spiel zu drehen. Ey, aber dann werde ich wenigstens. Und dann sag nicht, okay, ja, jetzt führen wir 2-0 und wir geben denen jetzt einfach noch 35 Minuten Zeit, was für Real definitiv genug ist. Offensichtlich für 5 Buden. So, die ersten beiden Tore sind, glaube ich, innerhalb von 2 Minuten passiert. Die nächsten 3 dann innerhalb von 3 Minuten. So, natürlich wird Real Madrid dich bestrafen, wenn du dich dann hinten reinstellst. Und das sind einfach nur riesige Ausreden, die Nuri Sahin sich da zusammensucht. In der Bundesliga krebst du dich irgendwie zu einem 2-1 gegen den FC St. Pauli, der auch nicht so passieren muss, so, wo du das Spiel auch gut und gerne mindestens mal unentschieden, wenn nicht sogar verlieren kannst. Ja, und dann verstehe ich es einfach nicht, wie du dich aus diesem Champions League-Anzug selbst einfach auch rauswinden kannst. So, spiel doch confident, bleib doch weiter drauf. So, deine Jungs machen es doch gerade. Warum da auf Biegen und Brechen irgendwas verändern? Und also, wenn das so weitergeht, dann glaube ich nicht, dass Nuri Sahin das Ende der Saison erleben wird.
Das ist wirklich Banks Lieblingssatz, dass Nuri Sahin, also den Hot-Take und für mich ist es, also gut, oder den Take hattest du jetzt wirklich schon 17, 18 Mal und der gibt dir, also er liefert dir ja immer wieder neue Argumente. Wobei, ich meine, Nuri Sahin kann auch nichts dafür, dass Emre Can wirklich mitten im Spiel einmal aufhört zu verteidigen. Das ist mit das, also gewaltigste an Arbeitsverweigerung, was ich so in dieser Saison gesehen habe. Emre Can kommt rein, wirklich wird eingewechselt, irgendwann so 70. Minute. Und lässt sich von Vini
für
so
wen?
Den
für
schnell
Girassi?
Abkaufen können. Ja, das musst du wieder auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn wir bei Vini sind, ich finde, über den Typen kannst du dich streiten, dass der wahrscheinlich vielleicht auch charakterlich nicht ganz, ganz der feine Kerl ist, der immer nur Fußball spielen möchte. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch bei vielen angekommen. Mhm. Aber aktuell ist er für mich der Beste der Welt. Aktuell ist er für mich auch besser als Mbappe. Das war, also was der teilweise mit Dortmund in dieser zweiten Halbzeit angestellt hat, fand ich krank.
Ist halt ein Solokünstler sondergleichen, ne? Aber im Gegensatz zu Kylian hat er jetzt die letzten 2 Jahre in Serie halt auch einfach durchweg performt. Also ist definitiv auf der absoluten Weltklasse. Ich möchte trotzdem ganz gerne in einer Welt leben, in der ich um einen Ballon d'Or-Winner Vinicius Junior herumkomme, weil ich den Typen einfach wirklich auf den Tod nicht leiden kann. Also sowas Unsympathisches habe ich echt selten gesehen im Profifußball. Aber ja, der Erfolg gibt ihm recht, so, das muss man schon sagen. Geht halt trotzdem nicht über gewisse Unsportlichkeiten hinweg, also das lässt die nicht... Nicht plötzlich komplett erblinden, aber ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob wenn du gegen Borussia Dortmund in der 87. das 4:2 erzielst, ob du dich dann OKF vor deine Kurve stellen musst, aber das sei mal jedem selbst überlassen.
Davon rede ich ja auch nicht. Ich rede einfach nur vom Sportlichen her, dass
ja,
der...
Ja, nö, das stimmt auch.
Also das ist ja wirklich... Und ich hoffe, dass er den Ballon d'Or dieses Jahr noch nicht bekommt, weil für mich Rodri der Beste war, auch durch eben den Europameistertitel, aber... Er sammelt langsam Argumente, dass man nicht aufschreien könnte, wenn Vinicius Junior dieses Jahr schon den Ballon d'Or bekommt. Und das finde ich schon in
Montag ist
also gerade auch ne? Ja genau, aber gerade auch mit der also mit Mbappe im selben Verein und also namhaft ja wie gesagt ein, zwei, die rein theoretisch noch drüber stehen, auch so ein Haaland, da lässt Vinicius Junior aktuell Taten sprechen. Gut, hast du noch was zu Real und Dortmund? Ansonsten lass gerne noch einmal die Bayern abfrühstücken, die ja auch abgefrühstückt wurden vom Hansi.
Dann machen wir es jetzt wie Barca und frühstücken die Bayern einmal.
Das war's schon. Und wie gesagt, auch da, ich hab's nicht wirklich live sehen können, aber im Nachhinein dann natürlich auch noch ein bisschen Highlights geguckt. Und das, was man ja so in den sozialen Netzwerken und in der Presse gelesen hat, wurden den Bayern mal das erste Mal so richtig die Grenzen aufgezeigt.
Und dahingehend wird es jetzt ja auch spannend, wie sie damit das erste Mal überhaupt so richtig umgehen, ne? Weil jetzt das erste Mal in der Saison, dass es den Anschein hat, dass es anfängt, nicht mehr zu laufen. So in der Champions League sind es jetzt zwei Niederlagen in Serie, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also letzten Spieltag gegen Villa haben sie verloren und jetzt kommen sie aus der Länderspielpause zurück und lassen sich einmal von Barca abfertigen. So, da muss jetzt in der Champions League auf jeden Fall eine Reaktion folgen und ich bin auch sehr gespannt, was das für den Bundesliga-Alltag zur Folge hat. Aber ja, von allem, was man da mitbekommen hat, vorne wie hinten waren die Bayern ideen- und machtlos. Also Hansis Barca ist da mal einmal kurz drüber gefahren. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, was es jetzt mit dem Klassiko am Sonntag macht. Also jetzt diesen Sonntag ist Real gegen Barca und beide kommen da mit einer mächtig breiten Brust hin. Also ich glaube, den kann man sich mal wieder ganz gut vergenussmolchen. Aber ja, also ich glaube, man sieht einfach, dass Graugänse im Winter in den Süden ziehen, weil da funktioniert die Ansprache bei Barcelona.
Das ist echt Hansi Flick, also hat es geschafft aus einem, also der, wie gesagt, bei den Bayern ein heftiges, perfektes Image gehabt, dann quasi dieses Kapitel Nationalmannschaft mal mit Ach und Krach gegen die Wand gefahren, kommt da jetzt nach Barcelona und spielt in nahezu bis dato eine perfekte Saison. Ich glaube, die verlieren einmal in der Liga, weil sie rotieren, verlieren einmal in der Champions League, weil sie, glaube ich, eine sehr, sehr frühe rote Karte bekommen und ansonsten gewinnen die alles. Und die gewinnen nicht nur gegen irgendwie Frischfleisch, sondern wie gesagt auch gegen große Namen und haben da gestern mit den Bayern so Dinge angestellt. Und was ich sehr, sehr spannend finde an diesem neuen Barcelona, man, für mich war Barca immer Xavi, Iniesta, Neymar, vielleicht damals natürlich noch Messi, Suarez, aber die sind ja mittlerweile alle nicht mehr da. Es ist quasi ein komplett neues Barcelona, vor allem auch sehr, sehr junges Barcelona, wenn wir immer mal wieder den Vergleich zu Real ziehen und da sagen, ja gut, die werden jetzt die nächsten 5 bis 10 Jahre eben in der Konstellation zusammenspielen können. Barcelona auch. Und Barcelona ist sehr, sehr gut. Ich finde die namhaft noch gar nicht so crazy wie Real, weil die super Superstars spielen für mich bei Real Madrid. Aber war da sehr, sehr angetan, was ich von Barcelona gestern gegen die Bayern gesehen habe. Und wie du sagst, Mann, also die Spanier haben auch auf Jahre da zwei absolut heiße Eisen im Feuer. Und da muss England nachziehen, da muss Deutschland nachziehen, da muss Frankreich nachziehen, da muss Italien nachziehen. Aber es gab ja mal, wie gesagt, für mich war es, glaube ich, so diese Phase zwischen 2012 und 2016, wo Spanien für mich das Nonplusultra mit Barcelona und Real Madrid war. Wir entwickeln uns, finde ich, wieder in ein ähnliches Zeitalter hinein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass die nächsten Jahre der Klassiko dann auch mal wieder so ein bisschen an Glanz gewinnen kann, weil die letzten Jahre, sind wir ehrlich, das war's nicht. Also da hat keiner.
Aber Strahlen auch beide einfach nicht gut waren.
Ja, nö, auf jeden Fall. Und weil irgendwie auch immer die finanziellen Themen von außerhalb größer waren als das Sportliche, was sie aufs Feld gebracht haben. Und diese finanziellen Themen sind immer noch riesig bei Barca, aber trotzdem schaffen sie es halt jetzt gerade mal, sportlich auch wieder Schlagzeilen zu schreiben. Und da trägt auch sehr, sehr viel die Handschrift Hansi Flick, da trägt sehr viel die Handschrift Robert Lewandowski und der Rest funktioniert aber halt auch ganz gut, ne? Ne? Ich bin sehr gespannt, wie sich diese Youngster von Barca entwickeln, weil vor ein paar Jahren, da haben ja auch alle hier über Ansu Fati gesagt, das ist der neue Messi und hat dann ja auch schon mal die 10 bekommen oder was. Oder hat er die 10 bei Barca bekommen? Ich glaube schon.
Wahrscheinlich.
Ja, aber von dem redet inzwischen halt auch keine Sau mehr. Ich glaube, die wenigsten wissen, dass er gerade nach England verliehen ist. So, da muss man halt mal schauen. Oh, das ist eine
Lüge, weil er hat gestern gespielt.
Echt? Aber dann war der nach England verliehen, oder? Ansu Fati hat gestern für Barca gespielt.
Der hat gestern auf jeden Fall für Barca gespielt, ja.
Ach krass, okay, weil ich hatte letztens irgendwo geguckt und da war der auf jeden Fall in England unterwegs. Aber nee, Rückkehr nach Barcelona und war vorher bei Brighton. Okay, ja gut, zum 30.06. ist er zurückgekommen. Aber auch, dass der letzte Saison bei Brighton, Hove and Albion war, habe ich persönlich nicht mitbekommen. Ja gut, dann ist er inzwischen wieder da. Ja, und da muss man mal sehen, wie sich diese Generationen dann auch entwickeln. So ein Lamine Yamal jetzt schon in den Nachthimmel zu loben, ist mir ein bisschen zu viel. Aber ja, das sieht auf jeden Fall schon wieder sehr vernünftig aus. Und wie gesagt, Sonntag Klassiko, glaube ich, ist nochmal wieder eine Reise wert.
Gut, dann einmal im Schnelldurchlauf. Leipzig wartet weiterhin auf den ersten Champions-League-Sieg. Dann muss man dazu sagen, dass die bis dato auch wirklich harte Brocken hatten. Jetzt zu Hause gegen Liverpool knapp verloren. Und ja, bei Leverkusen, die spielen 1-1 gegen Brest. Kann ich nichts groß zu sagen. Am Ende wahrscheinlich ein Spiel, was sie gewinnen müssen. Aber die sind trotzdem, Leverkusen ja wie gesagt das beste deutsche Team aktuell in der Champions League, stehen da oben relativ sicher. Und ansonsten, ja.
Ja, und jetzt gerade schielt dann doch so ein bisschen durch, dass es anfängt, richtig interessant zu werden. Ne? Weil wir haben ja auch schon wieder fast die Hälfte der Gruppenphase durch. Also 3 von 8 Spielen sind gespielt und dadurch, dass Leipzig klar harte Gegner hatte, warten sie aber trotzdem noch auf den ersten Sieg und stehen gerade auf Platz 31 der Tabelle. Den 24. müssen sie holen. Platz 23 übrigens. Der FC Bayern. Also da ja, scheint sich auf jeden Fall noch ein bisschen was anzubahnen und ich bin sehr gespannt, wie sich das dann alles entwickelt. Nächste Woche erstmal eine Runde DFB-Pokal, danach geht's auch mit Champions League weiter. So kann was geben, diese zweite Saisonhälfte der noch jungen Champions League-Saison, aber ich glaube, damit können wir auch einen Strich drunter machen. Muss gerade noch mal kurz überlegen, Fußball haben wir damit aber eigentlich durch.
Ich habe einen letzten Punkt. Erster Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga. Der VfL hat Peter Zeitler einmal vor die Tür gesetzt. Ich habe mit Yannick drüber geredet, weil es gibt ja immer bei, die meisten von euch, die Kicktipp spielen, werden es wissen, du musst ja quasi immer den ersten Trainerwechsel der Saison tippen. Ja. Und weil er dachte, ja, ich gehe da auf den Hottake, ich gehe da unbedingt mit Borussia Mönchengladbach. Ich habe da so ein Gefühl und ich dachte, Digga, es ist dumm von dir. Für mich war Bochum ein Lock auf den ersten Trainerwechsel. So deutlich und so sicher wie schon lange nicht mehr, weil ich fand das in der letzten Saison schon also sehr, sehr sehr, sehr komisch und die sind auch wirklich nicht gut reingekommen, direkt in den DFB-Pokal auch rausgeflogen und das war für mich mit Ansage. Und also ich finde es einen spannenden Zeitpunkt, weil ich glaube, Bochum, das nächste Programm ist irgendwie, also nagelt mich nicht auf die genauen Gegner,
Leverkusen,
ja. Leverkusen, Stuttgart, Frankfurt, Bayern. Ja, viel Spaß an den Neuen.
Ja, also das sind wirklich die Top 4 exklusive Freiburg und Union, die du gerade bekommst, also Bayern, Leipzig, Leverkusen, Frankfurt, ich weiß jetzt auch nicht in welcher Reihenfolge, aber das ist schon... Da ist dann halt auch die Frage, okay, willst du deinen neuen Trainer da wirklich mit reinwerfen? Auf der anderen Seite, da dann jetzt einfach einen Zeitler hinzustellen und den verbrennen zu lassen, finde ich auch nicht richtig. Und wer weiß, vielleicht kann der Neue ja auch mal den ersten überraschenden Punkt holen. So, weil du gehst da sowieso mit der Ambition rein, okay, wir haben jetzt 4 Wochen Zeit, 5 Länderspielpause dazwischen, um uns einzugrooven und danach müssen wir halt als Punkten ran. Aber ja, es ist natürlich einfach super schwierig, nur irgendwann musst du diesen Stecker ziehen. Bochum wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Ja, war ein wahrscheinlicher Pick, gebe ich dir auch. Ich musste aber Yannicks Rücken haben. Ich habe auch auf Gladbach getippt, erste Trainerentlassung. So, deswegen kann ich schon verstehen, wo der herkommt.
Und da sind wir wieder beim Punkt Ball-Knowledge und so. 2, die denken, ja, sie machen irgendwas Besonderes und hauen mit Hot-Takes um sich.
Ist so.
Und einer, der halt Ahnung hat. So ist es.
Ja, klar. Eindeutig. Ja. Du bist der große Fußballweise hier bei uns.
Nicht nur der Fußballweise. Ich könnte dir auch natürlich schon wieder den nächsten NBA-Champion vorhersagen, wie ich das in der letzten Saison auch richtig gemacht habe.
Ja, weil, wo du ja auch gesagt hast, dass es absolut bodenlos von mir sei, dass ich die Warriors so weit getippt habe. aber in der NBA gibt es ja vor allem das eine Thema, was beherrscht hat, die Schlagzeilen, und zwar, dass LeBron und Bronny endlich zusammen auf dem Feld standen. Ich habe nur die 3 Minuten vor der Halbzeit geguckt, die beiden dann halt zusammen auf dem Feld standen, danach nicht mehr. Gab es einmal den Moment, dass Bronny auf LeBron aufgelegt hat?
Es waren ja auch die einzigen 3 Minuten. Also du hast genau die 3 Minuten gesehen. Es gab diese 3 Minuten vor der Halbzeit und es gab also keine Punkte von Bronny in der Phase. LeBron hat ihm einen aufgelegt, einen Dreier, und Bronny hat ihn leider verworfen. Das war schon.
Ja.
Es war schon irgendwie besonders. Ich habe es natürlich auch, also ich habe es nicht live geguckt, aber morgen habe ich mir reingezogen und es war ja quasi schon klar, dass die ihre Minuten bekommen werden zusammen. Auch einfach, halt, du musst es machen und wir müssen jetzt nicht weiterhin über Bronnys NBA-Fähigkeit reden, weil ich finde, rein theoretisch, rein vom qualitativen Level, hat er aktuell noch kein NBA-Format. Also da ist er einfach zu schlecht für die Liga und ich, also es würde mich auch wundern, wenn er jetzt weiter in NBA spielen darf, sondern für mich war das jetzt, okay, du gibst ihm einmal diese 3 Minuten mit LeBron beim Opening Game gegen die Timberwolves, was die Lakers auch noch gewinnen, und schickst ihn dann jetzt eben in die G-League, was ja sozusagen so ein bisschen die Zweitvertretung der Lakers dann ist. Das wäre für mich der normale Weg, mal gucken, ob er noch, und dann über die Saison gibst du ihm immer mal wieder ein Spiel dann mit LeBron. Aber mehr wird es nicht sein. Und trotzdem, und dafür steht die NBA oder für mich auch generell der amerikanische Sport, ey, einfach so, man, Unterhaltung auf die Eins. Und es ist ein Riesenmoment gewesen, man, das gab es noch nie, dass ein Vater-Sohn-Duo quasi da zusammen auf der Bühne ist. Und dann ist es eben noch LeBron James, der, also kannst du dich jetzt drüber streiten, aber mit einer der erfolgreichsten und bekanntesten Sportler aller Zeiten. Und dass du das natürlich machen musst, ist ein No-Brainer. Und es hat funktioniert.
Der Goat im Basketball. Du wolltest es nicht aussprechen, aber dafür mache ich es einfach. Absolut. Es gibt 2 Dinge, auf die ich sauer bin. Auf der einen Seite, dass Bronny diesen Dreier verwirft. Auf der anderen Seite, dass der Typ einfach jetzt schon älter aussieht als ich. Der Mann ist 20, Alter. Und der kommt da aufs Feld. Und der sieht aus wie ein 29, 30-jähriger, fertiger Mann einfach. So. Der sieht älter aus als ich. Der hat mehr Bartwuchs als ich. Der ist muskulöser als ich. Was soll das denn? Also, wirklich. Vor allem,
hat auch, hast du den mal reden hören? Also, der hört sich eins zu eins an wie LeBron. Weißt du, dieses Tiefe so. Und dann auch sehr, sehr wortkarg erstmal. Aber ich weiß, was du meinst. Der sieht nicht aus wie ein normaler 20-Jähriger. Aber er ist auch, wenn du ehrlich bist, natürlich, er ist kein normaler 20-Jähriger.
Ja, klar.
Wenn du der Sohn von LeBron James bist, dann ist es relativ wenig bei dir normal.
Ja, das ist wohl so. Aber, die Schlagzeile gab's und die hat so ein bisschen auch die NBA-Welt beherrscht jetzt die letzten Tage. Ich bin ehrlich, das ist auch der einzige Grund, warum ich überhaupt mitbekommen habe, dass die NBA wieder losgegangen ist. Also da war meine For You noch nicht voll von. Aber sonst schon irgendwas Spannendes passiert, und wer wird vor allem NBA-Champion?
Also, außer den Warriors natürlich, die heute Nacht, glaube ich, mit einem 30er-Sieg reingestattet sind und sehr, sehr gut aussehen und für mich natürlich auch wieder instant ein Contender sind und ich mich sehr, sehr freue auf die neue Saison der Golden State Warriors, finde ich, sind die Celtics schon wieder, also was die im ersten Spiel veranstaltet haben, haben instant in Spiel Nummer 1 den Dreier-Rekord gesettet, also für die meisten gemachten Dreier in einem Spiel. Die sahen schon wieder sehr, sehr gut aus und das ist für mich so ein bisschen auch das, was man mitnimmt aus den ersten Wochen Preseason und jetzt aus diesem ersten Spieltag. Alle werfen nur noch Dreier. Und also, man kann davon jetzt halten, was man will, aber also die Zahl an geworfenen Dreiern oder zumindest mal an versuchten Dreiern ist, und ich kann das jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber gefühlt auf jeden Fall exorbitant gestiegen. Also so ein bisschen, das hat sich geändert, und ansonsten, keine Ahnung. Also ich glaube, dass es an dir einfach vorbeigegangen ist, ist schon auch so, dass du eher in deiner NFL-Bubble hängst, weil bei mir ist natürlich gefühlt seit 4-5 Wochen nichts anderes auf dem Screen und ich habe wirklich massivst Bock. Also es geht jetzt ja quasi seit 2 Tagen los. Ich habe mir jetzt, das ist ja auch kein Geheimnis, ich gucke das nicht nachts live, sondern bin dann quasi derjenige, der morgens zum Frühstück oder halt quasi in den ersten Stunden das ein bisschen nebenher laufen lässt. Und also mir macht es extrem viel Spaß, so die ganzen neuen Teams wieder neu kennenzulernen. Das ist ja in der NBA, finde ich, nochmal extremer oder krasser als in der NFL, weil sich halt nochmal mehr tut und nochmal mehr gewechselt wird und man jetzt neue Gesichter bei neuen Vereinen sieht. Und das ist am Anfang alles extrem spannend, macht alles extrem viel Spaß. Deswegen, ich bin sportlich gesehen gerade wieder im siebten Himmel.
Das freut mich sehr für dich. Also glaube ich auch, dass da gerade wieder eine ganze Menge ansteht. Hat Ja Morant gespielt oder hat er wieder irgendwo mit einer Waffe jongliert?
Er hat gespielt, hat auch direkt gewonnen, hat glaube ich auch direkt in der Crunchtime übernommen. Ist ja dann auch mit den Grizzlies, nachdem der wirklich die letzten Monate wirklich solchen Monate hatten, weil die Grizzlies ja irgendwie gefühlt auch ein heißes Team waren, aber jetzt nie in den letzten Jahren das wirklich auf die Platte gebracht haben, weil eben Morant zu viel Stress mit der Justiz hatte, die anderen waren irgendwie alle verletzt, jetzt sind sie alle fit, dürfen auch alle spielen und keiner muss sich irgendwie mit der Polizei rumschlagen. Das sind alles so, also gefühlt...
Was fällt dem Polizisten nur ein?
Nein, aber gefühlt läuft gerade sehr, sehr viel richtig in der NBA. Also natürlich, so Kawhi ist leider schon wieder verletzt, Paul George auch und Joel Embiid, also die Sachen hören leider nicht auf, aber zum Beispiel also es gibt nicht mehr so viele Nebenschauplätze gefühlt. So, es wird ja wieder mehr Basketball gespielt. Keine Ahnung, ob das dann jetzt über die Saison noch hinweg kommt. Wahrscheinlich schon. Aber aktuell ist einfach läuft sehr, sehr viel richtig.
Ja, okay. Na, immerhin. Also, wenn Ja Morant dann jetzt ja auch wieder steil geht, dann ist Gießen ja vielleicht dann auch mal wieder ein Contender auf den tiefen Playoff-Run.
Gut, dann können wir gerne mit dem Contender für tiefe Playoff-Runner weitermachen und einmal die Sportart wechseln. Du hast den richtigen Pulli schon wieder an und ich kann langsam aber sicher nichts mehr gegen deine Packers sagen.
Ja, also wir sind fucking real und wir fangen vor allem endlich auch mal an, Spiele zu gewinnen, die on the line sind. Also Jordan Love gefällt mir immer besser und besser, muss ich auch einfach sagen. Also klar, ich bin ja sowieso schon seit Ewigkeiten Fanboy, aber also der Mann bleibt einfach eiskalt. Der regeneriert sich immer noch von seiner Verletzung am Anfang der Saison und es sieht schon richtig, richtig gut aus, was er da jetzt gerade wieder auf die Platte bringt. Die Texans waren dann jetzt auch mal ein Team, was nicht als Trash-Team angereist ist. Ne? So in den letzten Wochen hatten wir uns häufig drüber unterhalten, ja, gegen wen haben die denn gewonnen? Die Rams, die können doch gar nichts. Ja, aber die Texans standen vorher 5-1 und führen dann auch 22-21. Aber Jordan bringt uns in Field-Goal-Reichweite und vor allem, wir haben einen Kicker. Also die Green Bay Packers haben ihren Kicker, glaube ich, sogar auch gedroppt. Und Brandon McManus ist unser neuer Kicker, der sein eines Field Goal, was er schießen durfte, dann auch verwandelt hat. Aus 45 Yards. Und das musst du erstmal machen, wenn dein erstes Field Goal direkt ein Game-Winning-Field Goal werden soll. Also ja, vorne wie hinten sieht das allmählich richtig, richtig gut aus, was The Pack da dann auch veranstaltet. Weil Pack is back, baby.
Kann ich nichts gegen sagen. Ich kann diesmal nicht mal was gegen den Gegner sagen. Das war alles in allem sehr, sehr souverän von euch. Hast du ja mitbekommen, die Diskussion, die jetzt gerade in der NFL so ein bisschen rumgeht. Man will die Torpfosten verkleinern, damit es die Kicker nicht mehr ganz so einfach haben.
Oh, tatsächlich nicht. Aber das finde ich eine ziemlich witzige Diskussion.
Nee, ich finde es vor allem auch keine schlechte Diskussion. Weil für mich ist... Und ich glaube, es würde dem Spiel gut tun, wenn du das Ding ein bisschen kleiner machst, um quasi mehr Verantwortung in die... Mann, ich will die Kicker nicht kleinreden, das ist ein heftiger Job, gerade dann, wenn das Game on the line ist und du das Ding da erstmal dazwischen durchkicken musst, aber die Verantwortung vielleicht nochmal ein bisschen mehr in die Hände von diesen 11 oder in dem Fall 22 Mann zu legen, die quasi das gesamte Spiel auch ackern und sich vielleicht also mal häufiger gegen ein Field Goal zu entscheiden und natürlich, also rein für die Unterhaltung und rein für das Spektakel ist das natürlich... Also wer das natürlich Gewinn bringt und ich bin ja weiterhin großer, großer Fan vom Kelsey-Podcast, die haben es auch quasi einmal aufgegriffen und Jason Kelsey meinte auch so, ey, kein Disrespect an die Kicker, aber für ihn sind dann eben die 11, die das gesamte Spiel ackern, einfach nochmal einen Tick wichtiger. Ja. Und deswegen finde ich die Überlegung spannend und gerade auch, und da sind wir ja mal, der große Unterschied, wenn wir immer über den VAR diskutieren, die Amis sind, was so Änderungen angeht, ein bisschen aufgeschlossener. Die machen da schneller was. Deswegen ist es für mich gar nicht so abwegig, dass das vielleicht in der Zukunft mal passiert.
Ja, und also hätte natürlich trotzdem schon gravierende Einschneidungen für das Spiel auch, weil du ja instant die Field Goal Target Line zumindest mal um 10 Yards in Richtung Endzone verschieben musst und das halt auch einfach bedeutet, okay, du brauchst tendenziell nochmal einen Drive mehr oder einen Spielzug mehr, um dann halt näher an die Torpfosten ranzukommen, um dann halt ein Field Goal zu kicken. Also,
ja, aber darum geht's ja auch gar nicht. Also ich weiß, wo du herkommst, aber die Weite bleibt ja die gleiche, du musst halt besser zielen als Kicker, dumm gesagt.
Ja, genau, ne? Aber also das heißt ja, dass du aus 40 Yards nicht mehr so einfach triffst wie aus 30. So, dass du tendenziell näher ran musst, um halt dieselbe Trefferquote zu haben. Und das bedeutet ja auch einfach fürs Spiel, dass du die Offense und Defense eher mal länger auf dem Feld hast, was grundsätzlich nicht verkehrt ist. Also ich bin da auch nicht abgeneigt. Das ist gerade tatsächlich das erste Mal, dass ich davon höre, aber ne, finde ich eigentlich einen relativ guten und spannenden Punkt. Mal schauen, wie sich da die NFL weiterentwickelt. Also tendenziell Sachen, die das Spiel entwickeln, finde ich gar nicht so verkehrt.
Gut, also wir müssen jetzt nicht über jedes Spiel sprechen. Über eins will ich noch einmal kurz sprechen. Lions gegen Vikings. Das war so ein bisschen das Topspiel in dieser Woche. Auch ein Topspiel, was wirklich dann gehalten hat. Ich habe, wie gesagt, nur das letzte Viertel so ein bisschen mit der Red Zone geguckt. Ein geisteskranker Schlagabtausch ging hin und her und her und hin. Die Vikings kurz vor Schluss dann plötzlich das erste Mal vorne gewesen. Und die Lions ziehen es hinten raus dann auch noch mit einem Rookie-Kicker. Wie gesagt, wir reden über Game-Winning-Kicks. Auch der war, keine Ahnung. Also ich glaube aus 44 Yards, also auch nicht geschenkt. Hinten raus dann das Ding noch gezogen auch. Also einfach ein geiles Spiel gewesen. Ich liebe das, wenn solche Dinger eben auch so angekündigt sind. Man, da spielen zwei der besten Teams gegeneinander und dass das dann auch einfach abliefert. Und das ist, also, war für mich mit eines der besten Spiele, die ich in dieser Saison bis dato live mitbekommen habe.
Absolut, und ich hätte es auch richtig, richtig gerne komplett live geguckt, aber es lief halt einfach leider parallel zu meinen Packers und da fällt mir die Entscheidung dann doch relativ einfach, weil wenn das Game dann on the line ist, dann ja, schalte ich halt rüber aufs Einzelspiel. Am Anfang und am Ende dann ein bisschen Red Zone geguckt gehabt, oder nee, am Anfang und zwischendrin ein bisschen Red Zone geguckt gehabt, weil am Ende war es bei uns ja auch noch spannend. Richtig gutes Spiel. Was vor allem gehalten hat, was es versprochen hat. Also es stand ja im Vorfeld sogar auch schon drauf. Die Vikings reisen da mit 5-0 an. Detroit mit einem 4-1 standen, glaube ich, auch relativ gut da. Und schaffen es dann vor allem die Vikings endlich auch mal in der Offense zu überrennen. Also die Vikings in der Defense. Das sah richtig gut aus. Also war ja sowieso schon der Meinung, dass es jetzt in den nächsten 2-3 Wochen passiert. Und die Vikings haben jetzt ihre erste Saisonniederlage. Da müssen wir nochmal rüberschielen in Richtung Kansas. Die haben sich meiner Prophezeiung noch nicht ganz angeschlossen, aber ich glaube, eine Woche habe ich auch noch. Und jetzt am Wochenende kommen die Bucks. Also full trust in the Tampa Bay Buccaneers. Die schaffen das schon. Die stehen auch ganz gut da. Und deswegen mal schauen, warum dann nicht auch mal Pat Mahomes ärgern, der seinen Job diese Saison aber auch schon wieder richtig gut macht. Das muss ich ihm leider auch recht lassen. Also jetzt am Wochenende gegen die 49ers, das erste Mal, dass ich auch wirklich gefunden habe, dass die Offense der 49ers eine relativ gute Figur dann auch gemacht hat. Die Niners auf der anderen Seite noch ein bisschen verseucht, also da sieht es jetzt gerade noch nicht so aus, als könnte das für einen tiefen Run reichen. Da bin ich aber auch ganz froh drum, weil dann kann uns in der NFC gar keiner mehr aufhalten. Also dann ist der Super Bowl mit den Green Bay Packers bald dann auch schon eingeloggt.
Bevor da jetzt die ganzen Hater wieder aus den Löchern gekrochen kommen, du hast gerade ein bisschen Namen rumgewürfelt. Also die spielen nächste Woche, Chiefs spielen nächste Woche erst gegen die Raiders. Und du meintest natürlich gerade, die Chiefs Offense hat dir sehr, sehr gut gefallen. Und die Niners. Also das hast du gerade einmal ein bisschen vertauscht. Okay, aber wir wissen alle, was du sagen willst. Vor allem, also ich bin mal gespannt, ob dein Chiefs-Tag noch ausgeht. Weil DeAndre Hopkins jetzt ja quasi getradet worden ist. Weil die Chiefs haben noch einen Wide Receiver gebraucht, nachdem sich Rice da verletzt rausgegangen ist. Also quasi jetzt hat Pat Mahomes nochmal eine kranke Waffe bekommen, DeAndre Hopkins über die letzten Jahre. Also einer der besten Receiver in der Liga gewesen. Der kommt jetzt von den Titans quasi für nichts. Und also macht diese Chiefs mit Sicherheit nicht schlechter. Und dann bin ich wieder beim Thema. Travis Kelce hat auch wieder plötzlich gelernt, Football zu spielen, nachdem wir da ja auch schon mal drüber diskutiert haben. Die Saison ist es noch nie so wirklich. Der hat jetzt auch wieder seinen Rhythmus gefunden. Die Defense sieht clean as fuck aus. Meine Fresse, sind die sharp. Und dann ich bin ja sowieso immer schon ein Chiefs-Sympathisant beziehungsweise ein Chiefs-Bewunderer gewesen, um zu sagen, ey, ich find's heftig, mit welcher Konstanz die Spiele gewinnen. Und das sieht in dieser Saison schon wieder sehr, sehr gut aus.
Ja, okay, ich war eine Woche zu weit gesprungen mit den Bucks, also die Bucks kommen die Woche drauf gegen die Chiefs. Bei Travis Kelce, ich glaube, es liegt einzig und allein daran, dass Taylor Swift jetzt in die P. Diddy-Diskussion dann auch mit reingebracht wird und sie jetzt andere Themen hat, auf die sie sich konzentrieren muss und dass Travis sich endlich wieder auf den Football konzentrieren kann. Aber warum sind denn die eigentlich noch nicht getrennt? Ich dachte, das sollte Ende September passieren. Gab's da nicht dann auch schon den Auflösungsvertrag?
Ja, der ist anscheinend irgendwie doch. Es ist der falsche Vertrag durchgesickert.
Ah, okay. Verdammt. Hat Peter Knebel den falschen Rucksack in Kansas unterm Baum stehen lassen? Oder wie konnte das passieren?
Das weiß ich auch nicht. Muss ich nächstes Mal im Podcast nachhören, was Travis und Jason dazu sagen. Stimmt, die reden ja wirklich eigentlich die reden wirklich sehr, sehr offen über alles. Über den Vertrag haben sie noch nicht geredet. Da wird man Stillschweigen dazu bewahrt. Mal gucken, ob es dann irgendwann jetzt in die Brüche geht.
Das hat was zu bedeuten, da bin ich mir sehr sicher. Ich weiß noch nicht was, aber das hat was zu bedeuten. Das muss so sein. Kurzes Lookout in der NFL. Du hast gerade schon angesprochen, dass die Chiefs es dann jetzt am Wochenende mit, ich habe es schon wieder vergessen, mit wem kriegen sie es zu tun? Mit den Raiders.
Mit den Raiders zu tun kriegen, aber das ist nicht das Topspiel. Da gibt es ein, zwei Spiele, die ein bisschen wichtigere sind.
Niners Cowboys wird ganz gut, Bengals gegen Eagles mit einem bodenlosen Joe Burrow, der Woche für Woche wirklich einfach nur reinscheißt, jetzt am Wochenende schon wieder reingeschissen hat und nur 21 Punkte gegen die Browns, haben leider gewonnen, also deswegen geht's leider nicht auf, aber Joe Burrow washed, eindeutig.
Da Das ist auch wieder. Am Ende wird er doch gemessen, wie er am Ende der Saison dasteht. Er gewinnt jetzt mal zwei Spiele. Soll ich nur mal sagen, gegen wen er gewonnen hat? Er hat gegen die Browns gewonnen, die quasi ohne Quarterback gespielt haben. Er hat gegen die Giants gewonnen, die wirklich überhaupt nichts auf die Reihe bekommen. Ey, wir können uns gerne jetzt mal nach der nächsten Woche unterhalten. Das ist ein Spiel gegen die Eagles. Die sind legit. Und wenn er das dann gewinnt, dann nehme ich auch vielleicht mal mein hartes Statement zurück. Wenn er das aber wieder verliert, sage ich, gut, der ist weiterhin überbezahlt.
Ja gut, und wenn er 35 Punkte macht und seine Defense reinscheißt, dann hat natürlich...
Darum geht's nicht. Ja. Es geht darum, dieses Spiel zu gewinnen. Darum geht es am Ende. Take.
Aber naja, egal. Wir unterhalten uns dann darüber, wenn es soweit ist. Unsere Packers, weil wir sind ja jetzt inzwischen eine Fangemeinde hier im Podcast.
Da möchte ich mich wirklich davon distanzieren.
Ich glaube, es entwickelt sich wirklich dahin, weil also erst fängt es damit an, dass du nichts mehr dagegen sagen kannst. Im nächsten Schritt wirst du es respektieren und im Super Bowl cheerst du dann für die Packers. Da bin ich sehr guter Dinge. Ja, wir kriegen es am Wochenende mit den Jaguars zu tun. Bei aller Liebe, das müssen wir gewinnen. Also da muss dann jetzt auch mal ein klarer Sieg her. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich dann jetzt Davante Adams bei den New York Jets auch einfindet. Hat der am Wochenende schon gespielt gegen die Steelers? Weil da haben die Jets ja schon ein bisschen auf die Schnauze bekommen. Aber ich glaube nicht.
Boah, keine Ahnung. Wahrscheinlich
ja, doch,
nicht.
Aber doch, hat er. Drei Receptions für 30 Yards ist jetzt noch nicht die Wahnsinnszahlen. Aber ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt am Wochenende entwickelt. Der darf ja auch ein bisschen Zeit kriegen, bis er sich dann in Green Bay East in New York dann auch eingelebt hat.
Machen wir so. Gut. Meine Uhr rast so ein bisschen, aber ich weiß, du willst noch einmal über die rasenden Autos. Boah, ey, wir haben heute Überleitung am Start, das ist ja crazy. Du willst noch einmal schnell über die rasenden Autos reden. Ist es jetzt wieder entschieden? Ich habe gehört, Red Bull hat ein neues Auto, sind wieder besser geworden und so wird's schwierig jetzt für Lando Norris, die, wie viele Punkte sind es? 56, 57 Pünktchen aufzuholen.
Ja, es wird vor allem schwierig, wenn sich McLaren gegen die Stewards wehren muss. Also eine bodenlose Entscheidung, da Lando Norris fünf Sekunden aufzudrücken, der von Max Verstappen auf Track gedrückt wird, ihn dabei überholt und ja, das stimmt auch. Aber also meiner Meinung nach ist es da eindeutig, dass Max ihn von der Piste abdrückt und nur deshalb Lando Norris überhaupt weg muss. Also, ich verstehe nicht, wie die Stewards da drauf kommen, nicht beiden eine 5-Sekunden-Strafe zu geben, weil auch ein Max Verstappen hat sich da außerhalb der Track-Limits bewegt. Mir ist jetzt noch nicht ganz klar, ob es die 5 Sekunden für das Gaining an Advantage off the track galt oder ob es halt für die Track Limits waren, weil da gab es dieses Wochenende auch wieder einige Diskussionen. Aber ja, ich glaube, da gab es im Sprintrennen auch eine ähnliche Situation, wo der Fahrer halt ungeschoren davon gekommen ist. Das war alles dann doch relativ undurchsichtig, wie es da am Wochenende stattgefunden hat. Aber ein geiles Rennen. Also das kann ich auch wirklich nochmal euch ans Herz legen, euch da die Highlights anzugucken und auch dir, Martin, weil da ist echt eine ganze, ganze Menge passiert.
Gut, da wissen wir beide, dass das nicht passieren wird.
Und ja, solltest du vielleicht mal tun.
Ich versetze mich einmal kurz in die Lage von, glaube ich, dem Großteil unserer Hörer und Hörerinnen, wer da gerade wirklich einfach abgeschalten hat, weil Bengt wieder mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich geworfen hat. Was man dazu sagen muss, es ging am Ende nur um das Duell Platz 3 gegen Platz 4, weil Ferrari, und das soll am Ende nicht zu kurz kommen, wann war das letzte Mal, dass Ferrari 1 und 2 war? Das war gefühlt zu so Schumacher-Zeiten.
Ich wollte gerade sagen, 2007 vielleicht? Keine Ahnung. Ja, halt
wirklich.
Ist schon ein Weilchen her. Ja, das stimmt. Die Ferraris waren dieses Wochenende nicht einzuholen. Und Lando Norris, muss man auch sagen, hat den Start einfach gebottelt. Wird, glaube ich, von 1 auf 4 durchgereicht. Und die beiden Ferraris waren davon die Nutznießer. Auf der anderen Seite, klar, es ging nur um 3 gegen 4, aber auf der anderen Seite geht es auch darum, holt Lando Norris 5 Punkte auf oder verliert er 5 Punkte auf Verstappen? So, deswegen, das war schon ein dicker Zweikampf, der da stattgefunden ist und im Endeffekt entscheidet den Red Bull für sich. Ich finde unverdient, ich finde ungerecht, also meiner Meinung nach muss Lando Norris da als Dritter ins Ziel kommen oder ist er dann ja auch, aber diese 5 Sekunden darf er einfach nicht bekommen oder Max muss sie auch bekommen. Ja, aber das war so ein bisschen die Diskussion des Wochenends. Die Diskussion der Zeit aktuell ist ja, dass es ab kommender Saison keinen Extrapunkt mehr geben wird für die schnellste Rennrunde. Das finde ich tatsächlich auch spannend. Wäre nicht mein Ansatz gewesen. Ich glaube, ich hätte es einfach wieder ausgeweitet, dass das ganze Feld den Extrapunkt kriegen kann. Aber vielleicht schwobt da so ein bisschen drüber, dass Daniel Ricciardo ja in seinem letzten Formel-1-Rennen aller Zeiten sich dann nochmal die schnellste Rennrunde geschnappt hat und damit seinem Teamkollegen Max Verstappen geholfen hat. Was hältst du davon?
Ich fand das eigentlich immer nochmal eine relativ, also einfach nochmal, das ist, finde ich, ähnlich wie bei der Diskussion mit der NFL, das hat die Sportart nochmal interessanter gemacht. Also einfach nochmal, was Zählbares hinzugefügt. Keine Ahnung, ob dieser eine Punkt dann am Ende jetzt den Braten wirklich fett macht. Fragezeichen dahinter, keine Ahnung. Deswegen auch dieselbe Diskussion gibt es für mich bei der Thematik Verstappen gegen Norris, ob jetzt am Ende diese 5 Punkte entscheiden werden. Keine Ahnung, wobei da gehe ich mit, es gab jetzt über diese gesamte Saison immer wieder Situationen, wo wir drüber geredet haben, ja gut, wird jetzt der eine Punkt entscheiden. Und wenn du das alles mal aufsummierst, dann glaube ich schon, dass mittlerweile da auf jeden Fall so ein Polster da ist, was McLaren gerne hätte. Das ist aber auch jetzt, wie gesagt, viel hätte. Jetzt guckst du ernsthaft drauf. Es sind jetzt über 50 Punkte, ich habe es gerade mal nachgeguckt. Und also 5 Rennen. Wahrscheinlich gibt es rechnerisch schon noch irgendwie eine Möglichkeit, wo du mir jetzt sagst, dass das gut möglich ist. Aber jetzt lass mal bitte realistisch drauf gucken. Da wird Max Verstappen am Ende wieder Weltmeister werden.
Also so sicher bin ich mir da noch nicht. Ich glaube schon, dass Max Verstappen am Ende Weltmeister wird. Aber dass es so eindeutig ist. Es braucht ja nur ein Rennen, wo Max entweder nicht ins Ziel kommt oder wo er halt mal ein bisschen reinstuhlt. So, weil für den ersten gibt es halt 25 Punkte und wenn Max dann mal nur 8. bis 11. irgendwann wird, was ein Rennen lang auch mal vorkommen kann, dann hast du halt schnell mal 25 Punkte aufgeholt. So, und
ja, deswegen, aber ich dachte, die haben jetzt wieder ein gutes Auto. Ich dachte, Red Bull hat jetzt irgendwie hier geupdatet, was man da dann immer macht, haben jetzt irgendwie das richtige Ding da runtergeladen und jetzt, also...
Mit so einem Updates käme ich mich wirklich gar nicht aus. Also davon habe ich wirklich absolut keinen Plan. Muss man mal sehen. Ich habe den Weltmeisterkampf noch nicht abgeschrieben. Ich habe auf jeden Fall noch Hoffnung, dass das ganz geil wird. Zumindest die Rennen machen auf jeden Fall wieder eine ganze Menge Spaß und ich bin sehr froh, dass die Formel 1 zurück ist. Aber nochmal einmal hier diese Extrapunkt-Thematik. Ich fände es halt geil, wenn es einen Extrapunkt für die Pole gibt. So, weil das ist ja quasi auch schnellste Rennrunde, aber halt nur im Qualifying. So, und da treten sie sowieso alle gegeneinander an und dann wirst du für diese Pole-Position halt sowieso schon mal belohnt. Und das fände ich eigentlich eine ganz coole Neuerung. Aber, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht bei der FIA in entscheidenden Positionen sitze. So, von daher müssen da die richtigen Menschen in schlauen Positionen auch schlaue Entscheidungen treffen. Aber, ja. Schauen wir mal, ob das passiert. Dir rennt die Zeit davon und deswegen sage ich vielen Dank. War wieder eine lustige und runde Episode. Und was am Wochenende ansteht, haben wir euch schon vorgewarnt. Bundesliga gibt auch wieder Topspiele. Nächste Woche DFB-Pokal. Also Sport satt übers Wochenende.
So ist es. Ich muss jetzt zum Physio, meine Schulter wieder in Ordnung bringen. Tschüss.